HR2 und Documenta 12 präsentieren Lunch Lecture. Produktion, Vermittlung, Gespräch.
Guten Tag und herzlich willkommen zur heutigen Lunch Lecture, die gemeinsam vom Documenta 12 Beirat und der Documenta 12 Kunstvermittlung organisiert wird. Ich freue mich sehr, dass doch so viele Leute heute gekommen sind, denn und ich freue mich ganz besonders, denn diese Lunch Lecture haben wir sehr spontan und sehr kurzfristig anberaumt und gestaltet. Wir, das sind Carmen Mörsch, Katharina Dietz, Birgit Bertram und Silke Ballard aus der Vermittlung und mein Name ist Wanda Wiczorek, die für den Documenta Beirat mitentwickelt hat. Wir haben diese Lunch Lecture sehr kurzfristig einberufen, denn das Thema, das wir heute besprechen wollen, hat eine sehr akute Zuspitzung in den letzten Wochen erfahren. Sie haben sich vielleicht bei der Ankündigung schon mal etwas anregen lassen und nachgestöbert, um was es eigentlich geht. Es handelt sich um, oder Ausgangspunkt ist die Festnahme von 4 Personen aus Berlin Ende Juli. 3 wird die versuchte Brandstiftung vorgeworfen und einem wird eigentlich in einem übertragenen Sinne der Vorwurf intellektueller Täterschaft gemacht. Das ist das Thema, dem wir uns heute genauer widmen möchten. Ich gehe jetzt nicht genauer ein, denn das wird gleich passieren in der nächsten Stunde. Ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass wir zu diesem Sachverhalt, wenn es als es darum ging, dass hier eine Person aus diesen 4 Angeklagten zu anschlagsrelevanten Themen publiziert habe, dass diese Person als promovierte, politisch denkende Person intellektuell in der Lage sei, anspruchsvolle Texte einer militanten Gruppe zu verfassen, dass diese Person als Mitarbeiter eines Forschungszentrums Zugriff auf Bibliotheken und solche Ressourcen habe, die er eben unauffällig nutzen könne, um Recherchen zu erstellen, die dann wiederum zur Durchführung von Anschlägen wichtig wären, dann müssen wir eigentlich feststellen, dass auch unsere Arbeit, die der Kunstvermittlung und auch die des Documenta 12 Beirats und die einer Kunstausstellung wie der Documenta 12 sehr direkt von so einem Fall betroffen ist. Denn auch uns geht es darum, mit dieser Arbeit in Kassel, lokal und mit dem Publikum eine kritische Wissensproduktion zu befördern und daran mitzuwirken. Wir tun das hier vor Ort mit lokalen Akteuren in einigen Aktivitäten zu verschiedenen Themen, die Sie sicherlich auch kennen und auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde. Wir tun das mit künstlerischen Arbeiten in dieser Ausstellung, die sich ganz dezidiert politischen und gesellschaftskritischen Themen widmen. Und wir tun das nicht zuletzt mit dem Publikum der Ausstellung, mit Ihnen, die Sie eben auch Personen sind, die sich mit diesen Themen kritisch befassen und die über diese Themen nachdenken, gegebenenfalls auch publizieren und produzieren. Daher denken wir oder denke ich, dass wir uns eigentlich als kritisch denkende und kritisch publizierende und arbeitende Personen von diesem Fall ganz unmittelbar betroffen fühlen müssen. Und deswegen haben wir diese heutige Lunch Lecture dem Fall André Holm und der Verhaftung der Berliner Kollegen gewidmet. Noch ein kurzes Wort zu dem Hintergrundbild. Das werde ich jetzt nicht weiter kommentieren oder das spielt jetzt irgendwie im Laufe der Veranstaltung keine direkte weitere Rolle. Es kursiert eine sehr schöne Collage eben aus einem Foto, das in Heiligendamm um den G8-Gipfel herum geschossen wurde. Man sieht den Wasserwerfer im Hintergrund. Das ist sozusagen verbunden, gemorpht mit einem Ölgemälde von Monet, Les Coquelicots environ d'Argenteuil. Das ist auch noch der Klatschmond, den Sie übrigens vielleicht auch schon oben am Friedrichsplatz gesehen haben. Ich möchte jetzt noch das Podium vorstellen. Zuerst wird Stefan Schrage, Rechtsanwalt und Anwalt der Verteidigung, uns den Ablauf des Falls schildern und auch seine politische Einschätzung dieses Falls von sich geben. Dann wird Carmen Mörsch etwas sagen, die wissenschaftliche Begleitung der Documenta 12 Vermittlung macht und Juniorprofessorin ist an der Oldenburger Universität. Sie wird was zu ihrer Wahrnehmung des Falls auch als Kollegin sagen. Und weiterhin haben wir noch Ingo Stützle gewinnen können, der selbst promovierender Politologe ist und als Kollege und auch Bekannter von André Holm den Fall einschätzen wird und auch eine Perspektive, vielleicht auch eine aktivistische Perspektive noch etwas eröffnen wird. Jetzt möchte ich das Wort weitergeben an Herrn Schrage und beginnen wir damit.
Schönen guten Tag. Wir haben seit einiger Zeit in der Bundesrepublik einen massiven Angriff der Strafverfolgungsbehörden auf linke und demokratische Strukturen zu verzeichnen. Das macht sich fest zum einen an zwei Durchsuchungswellen, die im Mai und Juni in Berlin, Hamburg und anderen Städten durchgeführt worden sind von Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft. In dem ersteren Verfahren wird 18 Personen insgesamt vorgeworfen, sie hätten sich zu einer terroristischen Vereinigung zusammengeschlossen, um eine militante Kampagne gegen den Weltwirtschaftsgipfel in Heiligendamm zu initiieren. Im Juni folgte ein weiteres Verfahren gegen 6 bis 8 weitere Beschuldigte. Diesen wurde vorgeworfen, sie hätten sich an Brandanschlägen auf verschiedene Firmen, die im Sudan tätig sind, beteiligt. In beiden Fällen wurde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Wesentlichen daran festgemacht, dass der oder die jemanden kennt, von dem man vermutet, er hätte mit diesen Geschichten was zu tun. Weitere Beweise wurden von BKA und Bundesanwaltschaft nicht vorgelegt. Wir die Verteidigung sehen diese Verfahren im Zusammenhang auch mit dem Verfahren gegen Journalisten in der Bundesrepublik, denen vorgeworfen wird, sie hätten Einzelheiten aus dem BND-Untersuchungsausschuss an die Presse gebracht. Wir sehen es im Zusammenhang mit der Diskussion über die Online-Durchsuchung, über die Vorratsdatenspeicherung und die Aufnahme biometrischer Daten in Reisepässe etc. etc. BKA und Bundesanwaltschaft bedienen sich hierbei der strafrechtlichen Keule des § 129a Strafgesetzbuch, also Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Dieser Paragraph erfordert keinen konkreten Tatnachweis, sondern es reicht aus, wenn man jemandem nachweisen kann, er habe sich an dieser Vereinigung beteiligt, dann haftet er sozusagen für alles, was diese Vereinigung, was weiß ich, an irgendwelchen Anschlägen durchgeführt hat. Der § 129a hat ganz weitreichende Konsequenzen im Ermittlungsbereich schon. Hierzu gehören das Abhören von Telefonen, E-Mail-Verkehr. Wir haben es in diesen Verfahren mit einem flächendeckenden Einsatz von Nachrichtentechnik in Kraftfahrzeuge zu tun, vom Einbau von GPS-Modulen in Kraftfahrzeuge, um einfach die Wege, die jemand mit seinem Auto zurücklegt, genau überprüfen zu können. Man muss zu § 129a noch sagen, dass es Statistiken und auch Erfahrungen darüber gibt. Es handelt sich um einen Paragraphen, nach dem fast nie jemand verurteilt wird. Ungefähr 96% der Verfahren werden eingestellt. Es handelt sich um einen reinen Ermittlungsparagraphen, um bestimmte Strukturen ausspähen und überwachen zu können. Wenn das über einem Durchsuchungsantrag der Bundesanwaltschaft steht, knallen sozusagen alle die Hacken zusammen und dann wird ein solcher Durchsuchungsbeschluss unterschrieben. Der konkrete Fall, weshalb ich auch hier eingeladen worden bin, betrifft ein Ereignis am 31. Juli diesen Jahres. Dort sind in Brandenburg an der Havel 3 Personen festgenommen worden, denen man vorgeworfen hat oder vorwirft, sie hätten versucht, 3 LKWs der Bundeswehr anzuzünden. Man kann dazu sagen, dass dieser Anschlag fehlgeschlagen ist. Die Brandsätze wurden vorher unschädlich gemacht von der Polizei. Wir haben einen Sachschaden zu verzeichnen von 0 Euro. Zeitgleich wurde ein weiterer Beschuldigter in Berlin festgenommen. Bei 3 weiteren Beschuldigten fanden Hausdurchsuchungen statt. Allen zusammen wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen namens Militante Gruppe, die seit 2001 für eine ganze Reihe von Brandanschlägen verantwortlich zeichnet, nach Auffassung der Ermittlungsbehörden. Beweise für die Mitgliedschaft in dieser Gruppierung wurden in keinem Fall vorgelegt, beziehungsweise es wurde ein Konstrukt aufgebaut, wo basierend auf Vermutungen die Mitgliedschaft vermutet worden ist. Bei den 3 Festgenommenen in Brandenburg wurde das quasi mit der Tat selber begründet. Es wurde gesagt, das passe thematisch in die Anschläge, die von einer militanten Gruppe verübt worden seien. Ein Bekennerschreiben liegt bis heute nicht vor. Sonstige Anhaltspunkte gab es nicht. Bei dem 4. Festgenommenen wird dessen Mitgliedschaft in dieser Gruppierung allein auf die Tatsache gestützt, dass er mit einem weiteren Beschuldigten, bei dem durchsucht wurde, aber der nicht in Untersuchungshaft sitzt, mit dem habe er zusammen wissenschaftliche Texte verfasst, die sich thematisch mit dem Bereich zum Beispiel Gentrification, also versuch's mal zu übersetzen, der Vertreibung ärmerer Bevölkerungsschichten aus bestimmten Stadtteilen mittels Luxussanierung beschäftigt habe. Und er habe mit einem der drei anderen Beschuldigten sich mal getroffen, wobei der Gesprächsinhalt nicht bekannt ist. Bei den drei Leuten, wo durchsucht wurde und die nicht in Untersuchungshaft sitzen, darunter befindet sich zum Beispiel ein Sozialwissenschaftler. Diesem wurde vorgeworfen, wie das schon eingangs gesagt worden ist, er sei als studierter Mensch intellektuell dazu in der Lage, ein Bekennerschreiben zu verfassen. Er habe Zugang zu Bibliotheken, um anschlagsrelevante Themen auszubaldowern und eben sein Befassen mit diesen Themen wie Stadtumstrukturierung, was auch in einem Bekennerschreiben der militanten Gruppe auftauche, daraus sei ohne weiteres zu schlussfolgern, dass er dieses Bekennerschreiben auch geschrieben habe. Diese Sachen oder diese Vermutungen sind natürlich absurd, teilweise hanebüchen, hat aber bei den vier Festgenommenen immerhin zum Erlass eines Haftbefehls geführt. Alle sind Sonderhaftbedingungen ausgesetzt und unterworfen. Das sieht so aus, dass Verwandtenbesuche, Besuche von Kindern, Freunden, Angehörigen grundsätzlich nur durch eine Trennscheibe stattfinden können und zudem noch vom Bundeskriminalamt überwacht werden. Das heißt, es sitzt ein Beamter daneben und schreibt alles mit, was gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie so eine Trennscheibe aussieht. Das ist also nicht so, dass man zusammen mit jemandem am Tisch sitzt und dann ist da irgendwie so eine Scheibe vor einem, sondern man sitzt in zwei verschiedenen Räumen und in einer Wand ist ein Fenster eingebaut. Das heißt, jedwede Art von Kontaktaufnahme ist unmöglich. Das Gleiche gilt im Übrigen für die Verteidigerbesuche. Bei mir ist es also genauso. Also ich kommuniziere mit meinem Mandanten über Mikrofon. Die Verteidigerpost wird von einem Richter gelesen. Das ist nur bei § 129a so. Wenn ich sonst einen Mandanten vertrete, der zum Beispiel 10 Menschen umgebracht hat, wird er mir ganz normal in einer Zelle vorgeführt und die Verteidigerpost wird auch nicht kontrolliert und auch nicht gelesen. Wir meinen, dass dieses Verfahren ein Skandal ist. Die Haftbefehle beruhen bei dem einen im Wesentlichen auf Vermutungen. Er habe sich mit bestimmten Themen beschäftigt, die kritisch sind und deswegen wird er in eine Nähe zu einer terroristischen Vereinigung gerückt. Bei den drei anderen muss man sagen, dass der Haftbefehl einzig und allein deshalb erlassen wurde, weil man auch ihnen diese Mitgliedschaft vorwirft. Wenn dieser Paragraph nicht drüber stünde, hätten wir es hier mit einer versuchten Brandstiftung zu tun. Und da alle drei in geordneten sozialen Verhältnissen leben, würde nie und nimmer ein Haftbefehl dabei rauskommen, weil die Straferwartung so hoch einfach nicht wäre. Ich möchte diese Gelegenheit beim Schopf ergreifen, Sie nochmal zu bitten, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Paragraph 129a des Strafgesetzbuches, eingeführt in den 70er Jahren mit weitreichenden Beschränkungen der Rechte von Verteidigern, der Rechte von Beschuldigten, ist meines Erachtens etwas, das abgeschafft gehört. Es passt in diese Zeit nicht mehr hinein. Darüber hinaus soll die kritische Befassung mit linken Themen kriminalisiert werden. Also wenn man mal alle Verfahren zusammennimmt, trifft es Leute aus dem Antifa-Bereich, es trifft Leute, die sich mit dem Anbau von gentechnisch verändertem Getreide beschäftigen, es betrifft Leute, die sich mit Flucht und Migration beschäftigen. Und wir erleben, dass diese Standards dessen, was Terrorismus sein soll, alle paar Jahre immer wieder mal eingezogen werden und vor allen Dingen immer niedrigschwelliger angewendet werden. Mag man das vielleicht für den Bereich der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, Stichwort Rote Armee-Fraktion, wo es tatsächlich zum Tod von Menschen gekommen ist, können wir nicht erkennen, dass das Inbrandsetzen von Kraftfahrzeugen diesen Bereich auch nur annähernd erreicht. Ich möchte die Gelegenheit auch beim Schopf ergreifen, Sie zu bitten, sich mal darüber Gedanken zu machen, wer in diesem Land eigentlich die Definitionsmacht über den Begriff Terrorismus hat. Ist es die Politik? Sind es die Medien? Ist es der Bürger? Und vielleicht als provokative These am Schluss, wie ist eigentlich der Einsatz deutscher Tornados in Afghanistan und der Einsatz von KSK-Elitesoldaten mit den entsprechenden Kollateralschäden, die uns Abend für Abend über die Tagesschau ins Wohnzimmer geliefert werden, wie ist es eigentlich vor diesem Hintergrund zu bewerten? Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen habe. Dankeschön.
Ja, guten Tag. Ich arbeite auf der Documenta 12. Mein Name ist Carmen Mörsch und ich arbeite hier als wissenschaftliche Begleitung im Bereich Kunstvermittlung. Im Oktober werde ich an meinen angestammten Arbeitsort, sozusagen in mein Mutterschiff, zurückkehren. Das Kulturwissenschaftliche Institut der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Dort bin ich als Juniorprofessorin tätig. Meine Arbeit in der Begleitforschung hier besteht zum großen Teil daraus, gemeinsam mit den Leuten, die auf der Documenta 12 in der Kunstvermittlung beschäftigt sind, ihre Arbeitssituation zu beobachten und sie zu reflektieren, sie aufzuzeichnen und zu interpretieren, Daten zu sammeln und diese auszuwerten. Wir stellen dabei kritische Fragen, feministisch und postkolonial informierte Fragen, die auch die Ökonomie und die Institutionen im künstlerischen Feld betreffen. Wir sind an einer Transformation, an einer Veränderung dieses Feldes interessiert, hin zu mehr Gerechtigkeit, weg von strukturellem und alltäglichem Rassismus und Sexismus, wie er auch auf der Vermittlungsarbeit auf der Documenta 12 täglich erfahren wird. Ich spreche bei meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Begleitung selten über mich, es sei denn, ich muss, weil es sich forschungsethisch so gehört, meine eigene Positioniertheit beschreiben, um die nötige Transparenz im Forschungsprozess herzustellen. Aus gegebenem Anlass werde ich auf dieser Lunch-Lecture etwa 8 Minuten über mich sprechen. Dies geschieht weniger aus einem Selbstdarstellungsbedürfnis heraus, sondern aus der Wahrnehmung, dass ich im Zuge der Nicht-Berichterstattung über die Verhaftung von André Holm und 3er anderer Verdächtiger plötzlich zu einem Beispiel geworden bin. Ich bin eine Case Study geworden. Zum ersten Mal hörte ich von der Verhaftung von André Holm am Freitag, den 3.8., durch eine Kollegin aus unserem Vermittlungsteam. Wir hatten uns verabredet, um über ihre Forschungsfrage zu sprechen, und sie erzählte mir aufgeregt über den Fall, dass er symptomatisch sei für eine gegenwärtig immer willkürlicher exekutierte Repressionspolitik, die die Freiheit des Denkens und der Rede bedrohe, so etwa sinngemäß. Ich bin Taz-Abonnentin und hier in Kassel bekomme ich die Zeitung immer erst mit der Post in den Briefkasten und lese sie daher mit einem oder einem halben Tag Verspätung. Ich hatte also noch nicht selbst von der Verhaftung gelesen und meine erste Reaktion war, die Kollegin übertreibt. Ich sagte irgendwas, um sie zu beruhigen, so nach dem Motto, wir sind hier in einer sehr verdichteten Situation, in einer Stresssituation, in der wir alle dünnhäutig werden und dazu tendieren, Dinge zu dramatisieren. Sie nahm das zur Kenntnis und schwieg beredt. Zurück zu Hause las ich dann den Artikel. Ich schrieb meiner Kollegin eine Mail, in der ich mich für meine Reaktion entschuldigte. Nach der Lektüre hätte ich meine Meinung geändert und würde in der Tat auch denken, dass dieser Vorgang bedrohlich sei. Aber ich dachte immer noch, André Holm ist am nächsten Tag wieder frei. Am nächsten Tag las ich dann die Sache mit den Sonderhaftbedingungen, dem Hubschrauber nach Stuttgart und den verschärften U-Haftbedingungen in Moabit und stellte fest, dass über den Fall wenig berichtet wurde. So als sei es keine Nachricht, dass ein Wissenschaftler aufgrund seiner Veröffentlichungen und 2 Treffen und der Terrorverdacht im Gefängnis sitzt. Da wurde mir zum ersten Mal schlecht. Ich ging auf die Webseite der Humboldt-Universität, weil ich erwartete, vorne auf der Homepage zu lesen, dass die Institution, an der Holm beschäftigt ist, gegen die Umstände und die Begründung der Festnahme öffentlich protestiert. Stattdessen las ich als eine der ersten Meldungen, dass die Berliner Universitäten immer effizienter und immer wettbewerbsfähiger werden. Als nächstes ging ich auf die Homepage des Transkript Verlags, bei dem André Holm das Buch Die Restrukturierung des Raums veröffentlicht hat und bei dem ich gemeinsam mit meinen Kooperationspartnerinnen nur eine Woche vorher die Publikation über mein letztes Forschungsprojekt in den Druck gegeben habe. Auf der Webseite keine Stellungnahme, nur der mir bereits vertraute Slogan des Verlags: Schärfe im Denken. Ich schrieb eine E-Mail an eine Kollegin in Oldenburg. Ich fragte sie: Meinst du, dass unsere Uni, das wäre bei unserer Uni genauso, wenn du oder ich verhaftet würden, würde sich die Institution erst einmal ruhig verhalten und abwarten, ob wir vielleicht doch Terroristinnen sind? Eine Publikation von Holm mit sogenannten anschlagsrelevanten Themen ist in unserem Verlag erschienen, wo eine Reihe von dir erscheint und demnächst ein Buch von mir. Ob sie bald das Verlagsbüro durchsuchen und unsere Manuskripte beschlagnahmen? Und weiter fragte ich sie: Weißt du, ob sich irgendwo eine akademische Öffentlichkeit mit diesem Fall solidarisiert? Wenn du etwas hörst, wäre ich dankbar für die Information und würde mich gerne anschließen. Die Kollegin schrieb an den Leiter des Instituts für Stadtsoziologie an der HU und bekam erstmal eine Abwesenheitsnachricht. Erst da wurde uns bewusst, wie perfide der Zeitpunkt der Verhaftung gewählt war. So 3 Wochen nach Vorlesungsende, wenn die Schreibtische aufgeräumt sind und die Institute ausgestorben. Dann hörten wir vom Institutsdirektor, er sei nun aus dem Urlaub zurück und ein Treffen mit den Anwälten stünde an. Bald wüsste man mehr. Die Tage vergingen, in denen meine aufregende und anstrengende Arbeit hier auf der Documenta 12 die Bedrückung über die Geschehnisse in den Hintergrund drängte. Wenig war zu lesen. Es gab 100 Leute, die vor dem Gefängnis protestiert hatten. Die Grünen im Berliner Senat laden Holms als Experten zu einer Klausur ein. Dann saß vor ein paar Tagen ein Kollege bei uns am Frühstückstisch, der an der Humboldt-Universität promoviert, und ich fragte ihn nach den Entwicklungen. Er schickte mir einige Mails weiter, die Informationen enthielten über das, was sich in Berlin als Widerstand formiert. Über den Institutsleiter wurde dann später der Oldenburger Kollegin ein Brief zugeschickt, bei dem man sich als Unterzeichnerin registrieren konnte. Jedoch die Humboldt-Universität als Institution ist an diesen Aktivitäten nicht beteiligt. Zusammen mit einigen anderen hier überlegten wir dann am letzten Wochenende, was wir an unserem jetzigen Ort tun können, und so kam es zu dieser Lunch Lecture als einer uns hier möglichen Form der Herstellung von Öffentlichkeit. Auch wir planen, André Holm als Experten zu einer Veranstaltung einzuladen, denn viele Aspekte unserer Arbeit stehen im Kontext von Prozessen urbaner Umstrukturierung und den damit verbundenen Ökonomien und Politiken. Durch diese Auseinandersetzung kenne auch ich zufällig die wissenschaftliche Arbeit von André Holm. Ich bin eine Akademikerin an einer Universität, die sich selbst als feministisch und als links bezeichnen würde. Mein Forschungsinteresse liegt auf der Schnittstelle von politischer und ästhetischer Bildung, von Kunst und Aktivismus. Ich habe Glück, dass kulturelle Bildung nicht nur vom BKA nicht ernst genug genommen wird, um als anschlagsrelevant zu gelten. Bei der Kunst ist das schon anders, davon wird heute noch die Rede sein. Erlauben Sie mir zum Schluss eine Spekulation, einige vage Hypothesen sozusagen, die ich aus meiner Case Study ableite. Ich fürchte, dass sich Ereignisse wie die Verhaftung von André Holm langfristig, schleichend und ungeheuer destruktiv auf das akademische Feld auswirken. Es handelt sich um Herrschaftsverhältnisse, um staatlich legitimierten Terror, der eine subtile Angst produziert. Eine Angst, die das Denken durchkreuzt, auch wenn man bewusst sich gegen sie positioniert. Viele von uns werden sich in Zukunft möglicherweise präventiv, leise und selbst für die eigenen Ohren kaum hörbar fragen, ob sie vielleicht in den falschen Zeitungen publizieren oder sich mit den falschen Leuten treffen. Ob die Forschung, die sie betreiben und die sie treibt, als anschlagsrelevant kategorisiert werden könnte. Kaum jemand von uns möchte im Knast landen und ein öffentliches Beispiel werden. Und dann erleben, wie die eigenen institutionellen Zusammenhänge nicht verlässlich reagieren und wie sich im eigenen sozialen Umfeld plötzlich die Spreu vom Weizen trennt. Solche schleichende Zersetzung der Courage könnte in einer fatalen Verbindung stehen mit der gegenwärtig zunehmenden Wettbewerbsorientierung und ökonomischen Ausrichtung von Forschung an den Hochschulen. Ich habe mich an vieles erinnert in den letzten Tagen, zum Beispiel daran, wie wir an der Universität Oldenburg letztes Jahr versucht haben, einen Kreis kritisch-feministischer Wissenschaftlerinnen aufzubauen, die die Umstrukturierungsprozesse an unserer Institution wachsam begleiten. Dieser Versuch, einen gemeinsamen Raum für ein kritisches Nachdenken innerhalb der Hochschule zu konstituieren, scheiterte bislang an unserem jeweils individuellen Zeit- und Kräftemangel. Wir stehen unter Druck. Und ich gehörte als Juniorprofessorin, die qua ihrer Position massiv in die Anwerbung von Drittmitteln und dadurch in viele Projekte involviert ist, zu denen, die fast nie Zeit finden, zu den Treffen zu gehen. Das Einzige, was diese Ungeheuerlichkeit, die gerade passiert, vielleicht bewirken kann, ist die Stärkung kritischen und solidarischen Handelns und Denkens innerhalb der Hochschulen, weil die Einsicht wächst, dass bestimmte Entwicklungen nur durch gemeinsame Gegenwehr und die Herstellung einer kritischen Öffentlichkeit zu beeinflussen sind. Mich persönlich hat die Verhaftung von André Holm weiter radikalisiert. Mal sehen, ob es anderen auch so geht. Vielen Dank.
Also ich bin Ingo Stützle und ich werde jetzt so ein bisschen das aktivistische Bonton dazu bringen. Ich bin zwar Politologe und deswegen auch wissenschaftlich tätig, aber ich wollte so ein bisschen erzählen, was das alles bedeutet oder auch bedeutet hat für mich in den letzten Wochen. Das letzte größere Ereignis für mich und auch meine politische Gruppe, in der ich aktiv bin, war der G8-Gipfel, also unter anderem diese Szenen über die Felder zu ziehen und den G8 zu blockieren. Das war eine ziemlich aufregende Zeit, wir haben da ziemlich viel gemacht und kurz bevor es in Heiligdamm richtig losging mit Zeltaufbauen und so weiter und so fort, haben wir auch viele andere Sachen gemacht. Und ein unschönes Ereignis wird mir nicht so schnell aus dem Kopf gehen, nämlich eine der Durchsuchungswellen, die vorher schon kurz angesprochen wurden. Denn an dem 9. Mai diesen Jahres sind auch die Ermittlungsbehörden bei mir zu Hause aufgelaufen. Nicht wegen mir, sondern gegen zwei meiner Mitbewohner. Da wurde ich etwas unsanft morgens mit der Pistole vor der Nase geweckt. Ich wurde gebeten, mich doch wieder auf den Boden zu legen, ob ich Betäubungsmittel bei mir hätte oder Schusswaffen. Also ich hatte noch meinen Schlafanzug an. Das hat nochmal mir eigentlich deutlich gemacht, wie schnell man da doch irgendwie reingeraten kann. Wie schnell es passieren kann, möchte ich auch noch mal kurz skizzieren, eben an meinen, sozusagen an meinen zwei Mitbewohnern, wo das ähnlich ablief und auch noch läuft. Das Verfahren ist noch lange nicht eingestellt, wie unter anderem bei André. Dazu möchte ich irgendwie das an zwei Thesen ein bisschen aufziehen. Das eine ist, dass ich glaube, dass es kein Einzelfall ist, was jetzt zum Beispiel an André hier skizziert wurde, sondern dass es Systematik hat. Und die Systematik liegt darin, dass so wie die Sicherheitspolitik hier in Deutschland zunehmend ausgestaltet wird, dass immer stärker der präventive Charakter aller Aktionen in den Vordergrund rückt. Und die zweite These, an der ich das aufziehen will, ist, dass das, was da alles in der letzten Zeit passiert ist, eigentlich nur funktioniert vor dem Hintergrund des 129a. Das wurde ja auch schon kurz skizziert. Was bedeutet denn das mit der Systematik? Und was bedeutet dieser präventive Sicherheitsstaat? Es ist eigentlich, man kann es auf verschiedenen Ebenen aufzeigen, also zum Beispiel diese Vorratsspeicherung, die jetzt in Kraft treten soll, die von uns allen, also auch von hier allen Anwesenden, sämtliche Telefondaten, SMS-Verbindungen, E-Mails und so weiter präventiv speichern sollen, egal mit wem sie kommuniziert haben, das wird in Zukunft alles gespeichert werden. Das heißt, prinzipiell ist erstmal jeder verdächtig. Ähnlich funktioniert es dann, was jetzt hier schon mal genannt wurde, mit diesen anschlagsrelevanten Themen. Man nimmt sich einfach ein paar Anschläge, die passiert sind, und Anschläge sind dann auch mal Farbeierwürfe gegen Fassaden von Häusern. Und aus diesen ganzen Anschlägen produziert man dann anschlagsrelevante Themen. Und wenn ich die jetzt ein bisschen aufzähle, dann wird man relativ schnell merken, dass es eigentlich kein Thema gibt, was nicht scheinbar anschlagsrelevant ist. Also es geht von Militarisierung der Gesellschaft, Hartz IV, Armut, Flüchtlingspolitik, genveränderte Lebensmittelproduktion und so weiter und so fort. Alles das sind dann plötzlich anschlagsrelevante Themen. Wenn man dieses ganze Potpourri an verschiedenen Themen hat, ist natürlich auch jeder, der sich irgendwie, egal ob es wissenschaftlich oder politisch, damit auseinandersetzt, ist erstmal ein potenzieller Verdächtiger. Vielleicht erinnert sich noch jemand an einen Ausspruch von Schäuble vor ein paar Wochen in der Zeitung, wo er gesagt hat, naja, also lieber sperre ich doch 100 Leute unschuldig ein, als dass eine Person, die wirklich was vorhat, eben durchkommt. Also diese Logik, erstmal alle zu verdächtigen, greift mehr und mehr um sich. In Berlin hat es da zum Beispiel dazu geführt, dass 4 verdeckte Ermittler in das Sozialforum vor einigen Monaten geschleust wurden, die das Sozialforum systematisch ausspioniert haben. Das Sozialforum ist ein öffentlicher Raum, da kann jeder hingehen, jeder kann sich beteiligen, keiner geht da irgendwie verdeckt hin oder alle wissen, wer eigentlich wer ist. Alle Themen, die angegriffen werden sollen, die politisch aufgegriffen werden sollen, welche Aktionen gemacht werden, wird alles offen diskutiert, verhandelt und wird in Arbeitsgruppen dann angegangen. Aber der Berliner, sozusagen die Berliner Polizei hat es wohl für erstmal interessant gefunden, da 4 Spitzel reinzuschicken. Der Spiegel hat es dann damals auch aufgedeckt und skandalisiert. Aber so Skandale funktionieren, wie Skandale so funktionieren. Das sind dann 2-3 Wochen ist das Thema und dann hat es wieder jeder vergessen. Diese Verdächtigungen gehen natürlich dann ein bisschen weiter, dass so Sachen stattfinden wie Texte werden analysiert, Webseiten werden gescannt nach bestimmten Begriffen und so weiter und so fort. Und an meinen Mitbewohnern würde ich jetzt mal kurz nochmal deutlich machen, was bei André die Gentrifizierung war, also sozusagen die Veredelung von Stadt und Raum und dazu führt eben, dass sagen armere Bevölkerungsschichten verdrängt werden, waren bei meinen Mitbewohnern die Begriffe Prekarisierung und eine umfangreiche Internetrecherche zu Dussmann. Dussmann ist eine relativ große Firma, die unter anderem dafür bekannt ist, dass sie unter ziemlich schlechten Bedingungen viele migrantische Arbeiter anstellt. Und wie jetzt aus den Ermittlungsakten hervorgegangen ist, hat mein Mitbewohner eine sehr umfangreiche Recherche gemacht, nämlich genau 2 Minuten, was dazu geführt hat, dass er möglicherweise eben einer derjenigen ist, die ein Bekennerschreiben geschrieben hat, weil es eben auch schon mal einen Anschlag auf Dussmann gab. Weiter der Begriff der Prekarisierung, der ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber wer vielleicht sich noch erinnert an die Friedrich-Ebert-Studie zu Verarmung, wo sie das abgehängte Prekariat entdeckt haben, also auch dieser Begriff ist alles andere als selten. Aber wenn man eben solche Begriffe wie Prekarisierung oder Dussmann oder die Politik von Dussmann in eigenen politischen Flugblättern oder auf der Webseite kritisiert, ist man dann relativ schnell eben in der, ist man auf dem Kieker der Staatsschutzbehörden. Jetzt zu meiner zweiten These mit dem 129a. Das hört sich alles so abstrus an und keine Strafverfolgung würde eigentlich hier aktiv werden, auch was vorher mal aufgezählt wurde, außer man hat eben den 129a. Diese Sondergesetzgebung macht es einfach möglich, ohne dass es einen konkreten Tatnachweis gibt, dass man irgendjemand was konkret nachweisen kann, aktiv zu werden, Hausdurchsuchungen anzustrengen und so weiter und so fort. Bei den Hausdurchsuchungen, von denen ich betroffen war, hat dann auch ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft dann hinterher zugegeben, dass es eigentlich keinen konkreten Hinweis auf Anschläge gegeben hat, sondern man wollte einfach mal schauen, wo er sich sozusagen eigentlich ziemlich verraten hat. Und ich glaube, der ist auch hinterher seinen Job los gewesen, zumindest als Rolle als Pressesprecher, weil sowas hätte ihm eigentlich nicht rausrutschen dürfen. Aber was bedeutet das eigentlich für politisch aktive Menschen, die sich, wie gesagt, im Sozialforum treffen, in bestimmten Kneipen, jede Stadt hat irgendwelche Kneipen, wo sich vielleicht die ehemaligen 68er treffen oder sonst was. Was hat das eigentlich dann für eine Auswirkung? Gerade wurde schon was angesprochen mit der zunehmenden Angst, die um dich greift. Und ich merke das gerade bei mir, dass man sich natürlich dann schon fragt, na, gehe ich auf die Solidaritätsdemo für André vor dem Moabiter Knast, wo die Polizei mal wieder wahrscheinlich alle abfilmen wird? Kann ich eine Unterschriftenliste unterschreiben, die die Freilassung von ihm fordert und von den anderen? Alles wird ja registriert und mein Name ist dann irgendwann mal auch bekannt. Das Absurde ist aber auf der anderen Seite eben auch, das wurde auch gesagt, bereits diese Staatsgläubigkeit. Das merke ich auch zum Beispiel bei vielen Freunden, mit denen ich in der letzten Zeit diskutiert habe. Viele sagen dann erstmal, naja, also wir leben doch hier in einem Rechtsstaat, also sie werden doch niemanden unschuldig erstmal einsperren. Also sie werden ja schon was in der Hand haben. Und das ist, glaube ich, auch einer der zentralen Geschichten, die mit dem 129 Jahr ablaufen, nämlich eine Aussetzung von einem ziemlich rechtsstaatlichen oder grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzip, nämlich die Unschuldsvermutung. Also ich komme gerade immer wieder in die Bredouille, zu beweisen, dass meine Freunde, meine Mitbewohner eigentlich nichts gemacht haben, obwohl keine Beweise dafür vorlagen, dass sie irgendwas gemacht haben. Also hier beginnt sozusagen genau eines, die Aussetzung eines der grundlegenden Prinzipien des Rechtsstaats. Soweit so gut. In Berlin sind wir jetzt gerade eben dabei, einmal so, was ja schon angeklungen ist, auf diesem wissenschaftlichen Bereich ein bisschen aktiv zu werden. Heute oder morgen wird es einen großen offenen Brief geben von vielen Stadtsoziologen überall auf der Welt. Unter anderem wird unterschreiben, ist vielleicht einer der bekannteren, Mike Davis, die eben die Einstellung auch fordern. Und es wird aber auch in der näheren Zukunft viele andere Sachen geben, also wahrscheinlich an der Humboldt, am Hebbeltheater nochmal eine größere Veranstaltung, die das thematisiert und viele andere Sachen. Ich denke mal, dass ihr davon noch mitbekommt, also wer sich noch genau informieren will, es gibt eine Webseite, die heißt einstellung.so36.net. Da wird sich so einiges finden, nächste Termine, vielleicht auch noch ein paar Presseartikel, weil wie auch schon gerade gesagt, hat eigentlich außer die Frankfurter Rundschau und die Taz noch niemand darüber berichtet. Was vielleicht ganz positiv ist, ist, dass sie auch nicht negativ berichtet haben. Also alle anderen Zeitungen, glaube ich, wollten sich noch nicht so weit aus dem Fenster hängen, dass sie wieder schnell zurückrudern können. Also da werden wir einfach mal noch sehen.